Wie flieht man von einer Versuchung? Wenn es möglich ist, räumlich zu fliehen, dann fliehe man räumlich. Wenn Ihr Weg an einem Kiosk vorbeiführt, versuchen Sie einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Wenn Sie wissen, dort sind meine Versuchungen. Wenn es nicht möglich ist, dann drehen Sie doch den Kopf etwas. Es ist nicht verkehrt. Ja, was werden die Leute denken? Sie werden denken, Sie sind etwas komisch. Können Sie sich das leisten? Oder wollen Sie sterben? Die Sünde tötet. Und wenn ich komisch bin, ich muss wegschauen von diesen Dingen. Ich kann es mir nicht leisten. Das ist viel zu sehr wie diese zwei gefährlichen Gegenstände. Ich bin geladen. Jeder von Ihnen ist geladen mit Potenzen. Und bringen Sie Ihren Körper zu nahe an einen anderen Körper, dann platzt etwas. Das ist Realität. Geografisch fliehen. Geografisch Abstand halten. Mit den Augen Abstand halten. Es gibt einen Stamm in, oder gab wenigstens, dürfen vielleicht noch schweben, der einheimischen Australier in Australien. Die lebten, hatten überhaupt keine Kleidung. Aber da wurden die Jungen dazu erzogen, wenn sie die Mutter oder die Schwester oder eine Person anderen Geschlechts anschauen, nur zum die Augen oder zum Kopf hinzuschauen. Und auf Lebensgefahr nahmen sie die Augen davon weg. Das heißt, weiter runter. Ja? Dafür konnte man getötet werden, wenn jemand das sah. So müssen wir uns in Zucht nehmen. Wir laufen in Lebensgefahr, wenn wir uns der Versuchung ausliefern, wenn wir da spielen. Fliehe die jugendlichen Lüste. Das kann in Gedanken geschehen, wenn es nicht möglich ist, räumlich oder in Bewegung. Ich schaue weg von diesen Dingen, aber die Bibel ist ja nicht nur negativ. Sie gibt uns das Positive. Wie schon gesagt, wir fliehen zu Jesus. Was heißt das? An ihn denken, im Gebet. Jetzt ihn vor Augen haben, im Denken. Sich vorstellen, ja, Jesus ist da, an ihn denken. Wenn man an ihn denken will, muss man, wie gesagt, den Kopf gefüllt haben mit Gedanken über Jesus, sonst kann man ihn sich nicht vorstellen. Man muss also etwas gelesen haben über Jesus und am besten noch etwas auswendig gelernt haben. Und dann denkt man daran und betet zu Jesus Christus und glaubt an ihn und wird bewahrt. Und nun gibt uns auch Paulus eine praktische Lösung. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, Jage nach, samt denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Paulus denkt daran, dass man nicht alleine ist. Wenn wir alleine bleiben, dann könnten wir eher Gefahr laufen, zu fallen in der Versuchung. Paulus sagt, jage diesen Dingen zusammen mit anderen. Stelle dich ein in die Reihen der anderen. Zusammen mit anderen Heiligen, die Jesus aus reinem Herzen anrufen. Die selbst Sieg haben in ihren Versuchungen. Die selbst rein geblieben sind. Die ihn anrufen, betende Menschen. Geselle dich zu reinen, betenden Menschen. Und zusammen mit ihnen jage diesen Dingen nach. Das ist eine sehr praktische Hilfe, bei der ich etwas stehen geblieben bin. Jetzt kommen wir zu den Versen 23 bis zum Schluss. Das Schema von 22 begleitet uns jetzt. Ausgewogenheit. Wie sieht ausgewogener Umgang mit Andersdenkenden? Nun, Paulus sagt hier wohl zweierlei Grundsätzliches. Einmal wieder nicht streiten, 23 und 24, auf törichte Fragen, und jetzt passen Sie gut auf, solche, die nicht im Zeichen der Erziehung stehen. Das passt Ihnen, Herr Kemper, Miss Kemper, ja? Fragen nicht im Zeichen der Erziehung stehen, die nicht erzieherisch sind, die nicht der Erziehung dienen. Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen, sind Fragen, die zum Wohl, zur Förderung, zur geistlichen und äußerlichen Erziehung dienen. Das ist der Sinn des grundtextlichen Wortes dort. Auf törichte Fragen, das heißt, mit anderen Worten, was sind törichte, die nicht im Zeichen der Erziehung stehen? Lass dich nicht ein. wissend, dieses im Auge behaltend, dass sie Streitigkeiten erzeugen, das heißt schädliche Streitigkeiten. Ein Sklavendiener, Doulos, hier, es gibt mehrere Wörter für Diener, hier Sklavendiener. Ein Sklavendiener, das heißt, wer sich als Leibeigener des Herrn weiß, der diene ihm. Ein Sklavendiener des Herrn soll nicht streiten. Dieses Wort habe ich mir immer wieder sagen müssen. Wie viel habe ich gestritten, bis ich den Mund, ich lernen musste, den Mund zu halten. Ein Knecht des Herrn, ein Sklavendiener des Herrn hat nicht zu streiten, sondern gegen alle milde sein, das ist jetzt Ausgewogenheit, lehrfähig, Böses mit Geduld ertragen und so weiter. Mit 24b beginnt schon ein zweiter Gedanke, das heißt, nicht nur sich abwenden, man wendet sich von dem ab, das Streitigkeiten erzeugen kann, aber auf der anderen Seite muss man versuchen, die Person doch noch festzuhalten, solange es möglich ist. Uns sind Grenzen des Helfens gesetzt, aber wir wollen versuchen, wir lieben die Menschen, wir halten sie für wert, sie sind im Bilde Gottes geschaffen, wir wollen ihnen helfen. Nun sagt Paulus, ausgewogen, auf der einen Seite das Meiden, das hier im Raum böse ist, aber die Werte Gottes festhalten, das Evangelium, die Person, die Möglichkeiten, die Hoffnung festhalten, in Hoffnung sich um andere bemühen. Gegen alle milde sein, lehrfähig, Böses mit Geduld ertragen. Spurgeon betet, o Herr, hilf uns in heiliger Weise umzugehen mit dem Unheiligen. Nicht mit denselben Waffen kämpfen oder sich nicht die Kampfweise vom Gegenüber bestimmen lassen, sagen wir im Deutschen oft. Böses mit Geduld ertragen, in Sanftmut die Gegner zurechtweisen. Demut ist richtige Selbsteinschätzung, Sanftmut ist richtige Neben- oder Gegenübereinschätzung, Nächsteneinschätzung. In Sanftmut mit, wie sagt man die Handschuhe, Samthandschuhen, ja? Also mit Samthandschuhen den anderen behandeln. Sanftmut die Gegner zurechtweisen und unterweisen. Das Wort bedeutet beides. Zurechtweisen und unterweisen. In der Hoffnung, dass Gott ihnen vielleicht Sinnesänderung, Umkehr gebe, zur Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit. Das Wort bedeutet beides, Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit. Und sie erwachen aus dem Fallstrick des Teufels. Viele schlafen und wissen sie nicht, dass sie Richtung Fallstrick laufen, sind töricht. In der Hoffnung, dass sie erwachen aus dem Fallstrick des Teufels, von dem sie gefangen worden sind, ihm zum Willen zu sein. So, jetzt noch ein Einblick in Kapitel 3. Kapitel 3, da geht es, ja, hier haben wir einen längeren Text. Ich würde einteilen Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 4, wen es interessiert. Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 4. Treuer Dienst in letzter Zeit. Hier geht es zunächst um einen Begriff, den ich klären will. Also zuerst A, Begriffserklärung. Dann, es ist wichtig, den Ernst der Zeit zu erkennen. 1 bis 9. 10 bis 14. Unsere Zeit braucht rechte Leitbilder. Und 14 bis 17, unsere Zeit oder letzte Zeit braucht Ausrichtung nach Gottes Wort. Und die ersten vier Verse in Kapitel 4, letzte Zeit braucht rechte Verkündigung. Zuerst der Begriff letzte Zeit, was bedeutet er? Dazu lese ich die Verse 1 und 5 und 6. 1 und 4 sind wohl ein Satz, ich brauche nur den ersten zu lesen, die anderen führen das aus. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten herrschen werden, denn so und so, bis Vers 4. Er fährt weiter, Vers 5. Dabei, wobei, wer solche Wörter liest, dabei, dennoch oder deswegen, muss aufpassen. Hier sind Relationswörter, die in Verbindung bringen. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Was ist die Zeitform von Vers 5? Irgendjemand? Grammatische Zeitform. Liebe? Gegenwartsform. Aber was für eine Zeit ist das? Ja, der Apostel Paulus lebt in dieser Zeit. Zunächst einmal spricht Paulus, ja. Noch einmal Vers 1. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten herrschen werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Dabei, wobei? Bei dem, das man in den letzten Tagen tun wird, haben sie. Ist es klar? Was sein wird, ist schon. Ja? Was sein wird, ist schon. Dabei, bei diesem Verhalten in den letzten Tagen, die kommen werden, in schweren Zeiten, haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen, Gegenwartsform, sie ihre Kraft, und von solchen wende dich. Timotheus lebt in der letzten Zeit. Paulus lebt in der letzten Zeit. Dies ist sehr wichtig. Dieser Ausdruck wird auch anderswo gebraucht und bezeichnet die Zeit zwischen Auffahrt, im Deutschen sagt man Himmelfahrt, oder in Deutschland sagt man Himmelfahrt, in der Schweiz sagt man Auffahrt, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi. Diese Zeit ist heilsgeschichtlich letzte Zeit oder letzte Tage. Nicht, weil man sich damals in Anführungsstrichen irrt oder meinte, der Ansatz ist nicht das Kommen Jesu in die Welt, sondern die Schöpfung der Welt. Die Weltgeschichte ist eine große Uhr und an dieser Uhr ist diese Zeit, letzte Stunde, letzte Zeit. Es sind nicht gleichmäßige Stunden, es ist einfach der letzte Abschnitt. Noch einen Abschnitt, ähnlich wie die anderen, gibt es nicht. Jetzt kommt Jesus und jetzt wird Bilanz gezogen. Ja. Dies ist der letzte Abschnitt, dies sind die letzten Tage. Jetzt geht es Untergang der Welt zu und in diesem Zeichen lebt dann auch der neutestamentliche Christ. Während der alttestamentliche Gottesmensch eher im Zeichen des ersten Heilskommens Jesu lebt. Ja? Deshalb die Hoffnung ihn seinen Weg kennzeichnet. Für die Gemeinde Jesu ist dieser kommende Tag auch Hoffnung. Ja? Für uns wird er Heil bringen. Ja, das stimmt. Aber er wird uns herausnehmen aus der Welt, die untergehen wird. Deshalb haben wir uns nicht zu verflechten, zu verknüpfen mit dieser Welt. Wissen, dass sie untergeht. Johannes sagt in 1. Johannes 2, die Lust dieser Welt vergeht, nicht nur, weil sie in sich selbst böse ist. Es gibt manches, das wäre gut, aber es ist zu zeitlich. Es lohnt sich nicht für Ewigkeitsmenschen, sich mit diesen zeitlichen Dingen allzu sehr abzugeben. Also, letzte Zeit ist die Zeit, in der jeder Christ lebt seit Pfingsten. Seit Himmelfahrt und Pfingsten leben wir in dieser Zeit. Das heißt, das, was Paulus hier sagt, gilt uns. Treuer Dienst in letzter Zeit ist treuer Dienst in unserer Zeit. Was gilt es da zu beachten? Einmal, Verse 1 bis 9, es ist wichtig, den Ernst der Zeit zu kennen. Ich gebe jetzt nur Stichwörter. Verse 1 bis 9 lassen sich unterteilen in etwa drei Teile. 1 bis 4 oder 2 bis 4 sind gekennzeichnet von Selbstliebe. Beachten Sie den Anfang von Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Und wenn Sie alle Ausdrücke, die jetzt folgen, genau beachten, dann werden Sie, glaube ich, merken, dass hier eine Ausführung dieses ersten Gedankens ist. Mit anderen Worten, das sind alles Formen, verschiedene Formen von Selbstliebe. Wie sieht Selbstliebe aus? Wie entwickelt sich Selbstliebe? Wozu kann Selbstliebe führen? Hier haben Sie eine Liste. Geld lieben, Prahler sein, hochmütig, Lästerer, geringschätzig sich äußern. Den Eltern ungehorsam, es geht um mir selbst, mich, ja, nicht du. Du Alter, du Alte. Undankbar. Und jetzt kommt ein Wort, das auch für heilig gebraucht wird oder unheilig mit der Vorsilbe A. Unheilig oder verkehrt. Im Wesen verkehrt. Wir stehen in einer Zeit, wo auch, ist nur ein Gedanke jetzt, der aber nicht unwichtig ist, wo das Werk des Menschen auch in den Musen, im Raum der Ästhetik, unnatürliche, ungesunde Konturen oder Formen darstellt. Man sagt, das ist alles Geschmackssache, das ist unwissenschaftlich. Wer etwas von Kunstwissenschaft, nicht nur Kunsttechnik oder Kunst Appreciation, Schätzung, sich befassen mit der guten Seite, der Geschmackssache, der Liebe zur Kunst, sondern von Kunstwissenschaft. Es ist etwas in uns, eine ursprüngliche Anlage oder in der Wissenschaft selbst. In der Tonleiter zum Beispiel und so weiter. Das führt zu weit, jetzt ein bisschen zu weit. Oder beachten Sie einmal die Bilder, die gezeichnet werden, jetzt auch in christlichen Zeitschriften. Ja? Wie viel Entstellung da stattfindet. Ja? Und es ist so übertrieben, dass man jetzt noch nur von diesen Bildern lebt und die prägen sich ein. Die große Nase, nun ja, meine ist ja auch groß, aber nicht ganz so wie die auf einigen Bildern. Und dann fast kein Kopf, ja. Das geziemt sich nicht für christliche Artisten. Es kann einmal etwas durch Disproportion gezeigt werden, aber das Maß spricht hier von Übernahme einer dekadenten Methode oder eines dekadenten Weges, dass man unbesonnen oder unwillkürlich oder unbedacht besser übernommen hat. Verkehrt, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, ohnmächtig, sich selbst zu beherrschen. Beachten Sie dieses Wort. In der Seelsorge begegnet man Menschen, die können einfach nicht mehr. Gerade in den vergangenen Tagen. Man versucht diesen Leuten zu helfen und sie können einfach nicht. Das ist es. Letzte Zeit. Menschen sind so übermächtig worden, ohnmächtig sich selbst zu beherrschen. Grausam, grenzenüberschreitend, keine Inhibitionen mehr. Werden das Gute nicht lieben. Ah, das ist ein Frommer, ja? Wie oft hört man nicht solche Töne? Ja, ich bin ein Frommer. Und ich will fromm sein. Und ich will nicht böse sein. Ich will nichts im Zeichen des Bösen bei mir haben. Ich will nur fromm sein. Ich will rein sein. Ich will Gott wohlgefällig sein. Und da lass jeden spotten. Aber wie Luther bei Worms hier steht, ja. Da gibt es noch eine nette Geschichte von einer Schülerin, die darüber etwas schrieb. Aber das lassen wir. Ja, der Papst hatte doch eine Bulle erlassen. Und das Mädchen schrieb wohl so ungefähr, ja, Luther, der wurde jetzt getrieben von diesem Bullen und er lief und lief und lief und dann stand er vor einer Mauer und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht weiter. Das war zur Auffrischung. Dabei, jetzt haben wir ein anderes Charakteristikum unserer Zeit, der letzten Zeit. Frömmigkeit, eine Form von Frömmigkeit, eine äußerliche Form, die aber nicht echt ist. Und da weiß jeder, wovon wir sprechen. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Einmal, weil die Auferstehung Jesu Christi geleugnet wird, wenn dann auch einigermaßen festgehalten wird, an ein siegreiches Leben will man nicht denken. Da denke ich immer noch an eine kleine Begebenheit, an meine erste Freizeit mit Akademikern. Vor vielen Jahren, Professor Michel war auch da. Es war in einem kleinen Eck irgendwo in Bayern. An einem idyllischen Ort. Wir sprachen über Römer, ich hatte wohl Römer 6, 7 und 8, ich weiß nicht genau. Und ich sprach von der Möglichkeit siegreichen Lebens. Das war wohl für einige neu und dann wurde das so ein bisschen diskutiert. Und dann schaltete sich Professor Michel ein. Ich war damals ein junger Verkündiger des Wortes und das war für mich eine große Ermutigung. Ja, es gibt Sieg über Sünde. Das hat mich gefreut. Viele Christen wollen nicht mehr hoffen auf diesen Weg. Ja, es muss doch einfach so bleiben wie in Römer 7. Römer 6 sagt, Sieg ist möglich. Römer 7 sagt, pass auf, Niederlage ist auch möglich. Römer 8 sagt uns, wie Römer 6 Kapitel 7 verdrängen kann. Ja, herrlich. Das muss nicht so bleiben wie in Römer 7. Das ist die Situation eines Menschen, der es alleine schaffen will. Dies bin ich von Natur, aber es bricht. Jesus ist in mein Leben eingezogen. Und es kann jetzt anders werden. Das erzählt er dann in Römer 8. Ja? Aber beide Tendenzen sind da. Beides ist möglich. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Das wollen wir nicht. Und von solchen wende dich ab. Nicht verbünden, abwenden. Von solchen Leuten, die nur eine äußerliche Frömmigkeit haben und die Kraft der echten Frömmigkeit verleugnen. Von solchen wende dich ab, denn sie zu diesen gehören, die sich in die Häuser schleichen und gefangen nehmen schwache und törichte Frauen, das gibt's auch dort, und so weiter und so weiter. Nie zur Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit kommen können. Also, letzte Zeit ist gekennzeichnet von äußerlicher Frömmigkeit, die hohl ist. Drittes Charakteristikum, immer noch Verse 1 bis 9, jetzt die Verse 8 und 9. Letzte Zeit ist gekennzeichnet von Widerstand gegen die Wahrheit. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstanden auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denksinn verdorben ist. Darüber denke man einmal nach. Menschen, deren Denken, deren Denksinn, das Organ des Denkens verdorben ist. Ja, körperlich noch fähig zu allerlei witzigen Gedanken und Assoziationen und Ausklügeln von Problemen, ja. Aber was ist der Denksinn? Er gehört zu einem Menschen, deren Bilde Gottes geschaffen wurde. Und wir sind nicht nur Menschen, die im Raume da jetzt da sind. Wir sind Relationsmenschen. Wir sind nur Menschen, wenn wir im richtigen Sinne, im Sinne des Geschaffenseins, der Schöpfung, wenn wir in eine gewisse Beziehung zu Gott sind. Denn diese Beziehung zu Gott, diese Ebenbildlichkeit gehört zum Menschsein. Und dazu gehört das Denken, der Denksinn. Und von der biblischen Warte aus mag man noch getrennt von Gott fähig sein. Jetzt kommt mir ein Bild ein von der Landwirtschaft. Wir haben da die Hühner geköpft. Die waren noch zu allerlei fähig, nachdem der Kopf weg war. Ja? Wenn wir von Gott los sind, dann können wir noch zu allerlei fähig sein. Aber wir sind eigentlich für Gott und für unsere eigentliche Bestimmung verdorben. Und jetzt die Probe nicht bestehen hinsichtlich des Glaubens. Es handelt sich um Menschen, die den Anschein haben, gläubig zu sein, haben eine gewisse einen christlichen Anstrich, aber wenn man sie in die Probe nimmt, prüft, ist dies jetzt echter Glaube, diese Probe bestehen sie nicht. Das ist der Sinn, scheint mir, des Grundtextes. Die Probe nicht bestehen hinsichtlich des Glaubens. Jedoch werden sie nicht weitere Fortschritte machen. Ja, wie verhält sich das mit dem Vorhergesagten? Wird fortschreiten, das Böse. Diese Leute, alles nimmt einmal ein Ende, früher oder später. Von Natur aus schreitet das Böse fort. Aber der Herr greift ein. Das ist das Wunderbare. Immer wieder greift der Herr ein, so oder so. Entweder durch das Evangelium oder souverän. behalten wir fest, dass Gott Herr in dieser Welt bleibt. Und manchmal greift er ein, bevor er Jesus wiederkommt, und in gewissen Fällen wird er warten, bis Jesus wiederkommt. Aber er wird dem Bösen Grenzen setzen. Sie werden nicht weitere Fortschritte machen, denn ihre Torheit wird allen offensichtlich sein, wie sie auch bei jenen wurde. Dies ist eine wunderbare Verheißung. Ich wünschte, ich hätte Zeit, hierauf einzugehen. Vielleicht kann ich es prägnant sagen. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, wacht über die Entwicklung in der Gesellschaft. Und er sorgt immer wieder in jeder Gesellschaft dafür, dass das Gute, auch bei Unbekehrten, etwas gewahrt wird und dass das Böse, wenn es sich naturgemäß entwickelt, zu einem Punkt kommt, wo es als widerlich entlarvt wird und man sich von Natur aus dagegen wendet. Das heißt, die noch mehr nach dem Guten hin orientiert sind, die wenden sich dagegen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Sie bemerken in den letzten Jahren die Schwenkung wieder in der Politik. Ja? Wer etwas älter ist, merkt das Hin- und Herschwanken, einmal nach dieser Seite, einmal nach der Seite. Und wenn es zu sehr ausartet, dann merken die Leute, ja, jetzt muss einmal wieder Law and Order da sein, ja. Und dann kommt das zu stark, nee, wir müssen auch Brüderlichkeit haben, ja. Aber dann geht das wieder, artet das wieder aus und dann geht's wieder hin und her. Das Böse entwickelt sich bis zu einem Punkt, wo dann andere dagegen angehen. Das gibt es. So wird die Gesellschaft doch einigermaßen bewahrt, bis Gott einschreitet. Die Menschheit verdirbt sich selbst nicht. Zerstört sich selbst nicht. Gott wird eingreifen. Gott bleibt der letzte Richter. Aber du bist genau nachgefolgt meiner Lehre und so weiter. Unsere Zeit braucht rechte Leitbilder. So. Wollen wir noch einmal zwischendurch beten? Herr, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Davon können wir leben. O Herr, hilf uns so zu sprechen und zu hören, damit dein Gesprochenes zur Geltung kommt. Damit du zur Sprache kommst. Bewahre uns davor, dass wir dein Reden verdecken, verändern. Bitte, Herr, erreiche uns dort, wo wir wirklich wohnen. Du weißt genau den Baum, wohinter wir uns verstecken. Du weißt genau, wo wir uns aufhalten, im Freien oder im Versteck. Herr, wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit dir. Da wollen wir uns aufhalten. Bitte, Herr, hilf uns, wenn wir weiter lesen, was du durch deinen Diener hast aufzeichnen lassen. Wir danken dir, Herr, dass es erhalten blieb bis jetzt. Amen. Ja, wir machen es so, ich lese einfach und mache hier und da Bemerkungen. Ich meine, dass ich habe versucht, am Text zu arbeiten und schon die Formulierung kann vielleicht eine Hilfe sein. Hier und dort, wo Sie merken, es klingt etwas anders als bei Ihnen, können sich vielleicht notieren oder hinterher noch Fragen stellen. Also unsere Zeit braucht Leitbilder. Verse 10 bis 14. Aber du bist nachgefolgt. Das Wort bedeutet genau nachfolgen. Also, du bist genau nachgefolgt meiner Lehre. Timotheus hat Acht gegeben auf Paulus, hat gut zugeschaut, hat zugeguckt. Du bist genau nachgefolgt meiner Lehre, meiner Lebensweise, meinem Vorsatz. Man muss Ziele haben. Und diese hat Timotheus von Paulus kennengelernt, besonders das Hauptziel, im Bilde Gottes oder Christus ähnlicher zu werden. Meinem Vorsatz, meinem Glauben bist du genau nachgefolgt. meiner Langmut, langer Mut, so kann man auch sagen, zwar nicht ganz etymologisch richtig, aber das ist der Sinn, meiner Liebe, Liebe kann man auch lernen, meiner Ausdauer, im Grundtext darunter bleiben, das darunter bleiben, so wie die Soldaten unter Beschuss bleiben, wenn sie eine Burg einzunehmen haben. Da ruft der Offizier, darunter bleiben, unter Beschuss bleiben, einfach weiter, nicht der Schüsse achten. Ausdauer. Es gibt natürlich auch die andere Seite, dass man fliehen darf, wo Gefahr ist. Beide Seiten. Jetzt muss man wissen, was ist jetzt angebracht. Wenn Missionare in einem Land wohnen, wo die Politik sich ändert und Gefahr ist, wird gefahrvoll für die Mission, dann muss der Missionar überlegen, soll ich jetzt weiterbleiben oder nicht. Einige sind geblieben, andere sind weitergegangen. Da muss man seinen Weg vom Herrn sich zeigen lassen. Aber wenn man den Weg des Herrn erkannt hat, dann da bleiben, dann da weitermachen. Nicht aus selbstsüchtigen Gründen ausweichen. Den Verfolgungen, den Leiden ist er nachgefolgt. Welcherlei sie mir in Antiochia, in Ikonia, in Lystra widerfuhren, welcherlei Verfolgungen ich ertrug. Und jetzt beachten wir, kennen Sie die Geschichte? Apostelgeschichte 13, ist es wohl, gegen Ende von 13. Aus allen zog mich der Herr heraus. Weiß jemand, woraus das, was das einschloss? Du weißt, welche Verfolgungen ich erlitt, welche Leiden in Antiochia, in Ikonia, in Lystra. Und aus allen diesen Gefahren zog der Herr mich heraus. Was war das Schlimmste? Ja, die Steinigung. Ist das ein Widerspruch? Hat der Herr ihn aus der Steinigung herausgezogen? Ihn aus der Steinigung? Nicht bevor er gesteinigt wurde, nein. Dann erhebt sich die Frage, was hilft das denn, zu beten, ja? Oder zu vertrauen, dass der Herr mich retten wird, wenn ich dann doch gesteinigt werde, ja? Jetzt gehen wir das auf den Grund. Was ist es denn, was gilt es denn zu bewahren? Was muss unbedingt bewahrt bleiben? Auf worauf kann der Herr verzichten bei uns? Der Herr kann auf unser irdisches Wohl verzichten. Und deshalb kann auch ich auf mein irdisches Wohl verzichten. Wissen Sie, dass unser irdisches Wohlbefinden lauter Führung ist und übrigens auch Charisma genannt wird in 2. Korinther 1? Jedes Maß an Gesundheit, Bewahrung, sprich irdischem Wohlbefinden, ist, nachdem wir unser Teil getan haben, dazu unsere Pflicht, ist lauter Führung und dann dadurch Gnadengabe, das heißt Mittel, mit diesem Maß der Gesundheit zur Ehre der Gnade Gottes, zum Lob der Gnade Gottes da zu sein. Was ist aber, das heißt, der Herr braucht mich nicht zu heilen oder zu bewahren, das muss nicht sein. Das lernen wir im Neuen Testament. Gott hat nicht versprochen, auf irdischem Gebiet es mir wohlgehen zu lassen. Und wenn Sie nichts anderes von der Freizeit mitnehmen, das wäre auch etwas. Das hat Gott nicht versprochen. Aber er hat versprochen, die geistliche Verantwortung, die Verantwortung für meinen inneren Menschen zu übernehmen. Wir sind gesegnet worden als Gemeinde Jesu Christi, Epheser 1, Vers 3, mit geistlichen Segnungen im himmlischen Raum, das heißt im geistlichen Raum, nicht im irdischen Raum, wie Israel. Was Gott dann in dieser Welt für uns tut, das ist zu dem Zweck, dass wir, bevor wir abscheiden aus dieser Welt, für Gott da sind, in diesem Körper. Ja, wenn Gott eine Aufgabe für uns hat, dann wird er uns in dem Maß auch die entsprechende Gesundheit und Bewahrung geben. Das ist klar. ein Jude, der zum Glauben gekommen war und Reichsgottesarbeiter wurde, durch Kriegsereignisse im Zweiten Weltkrieg, war er wohl auch hingetrieben worden, zum Teil zu Christus. Er hat auf einer Reichsgottesarbeiterkonferenz gesagt: Ich weiß, der Herr wird mich bewahren, am Leben behalten, dessen bin ich mir bewusst. Was immer ich tue, wo immer ich hinfahre, solange er für mich eine Aufgabe hat, wird er mich am Leben erhalten. Nur weiß ich nicht ganz genau, wie lange ich noch eine Aufgabe habe. Das heißt, es kann heute aufhören. So, das heißt, wie Gott es will, so wie er uns gebrauchen will, so wird er uns Gesundheit geben, Wohlbefinden. Aber grundsätzlich hat er es uns nicht versprochen. Er kann uns abrufen aus dieser Welt zu jeder Zeit. Aber was er bewahren kann, ob wir gesteinigt werden, ob wir geprügelt werden mit Worten, was immer es ist, ob wir eingeengt werden, Paulus nennt in Kapitel 4, Vers 2. Korinther 4, ab 7 bis, nein, in 8 und 9, vier Arten von Leiden. Und die gehen bergab gleichsam. Ich werde eingeengt, ich werde in die Sackgasse geführt, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber ich bin nicht verlassen. Und dann, ich werde in die Horizontale getrieben. Ich werde niedergeschmettert. Aber der Herr richtet wieder auf, solange er eine Aufgabe für uns hat. Er sagt, tagtäglich, immer, dauernd, andauernd, werden wir in den Tod geführt. Immer wieder. Kein Urlaub. Kein Abendschluss, kein Feierabend. Dauernd werden wir dem Tode ausgeliefert. Warum? Damit das Leben Jesu Christi in uns sichtbar wird. Deshalb. Und solange das noch im Fleische zu geschehen hat, dass Gott mich gebrauchen will, um Jesus sichtbar werden zu lassen, so lange und in dem Maße, wie er mich gebrauchen will, wird er mich körperlich bewahren. Aber geistlich, da kann er mich glänzend hindurchbringen. Da habe ich Verheißungen. Ich habe Verheißungen für den Glauben, für die Liebe und so weiter. Das darf da sein. Ich darf das in Anspruch nehmen. Ich darf zum Herrn kommen und sagen, hier, ich habe eine Schwierigkeit mit dem Bruder, mit der Schwester. Ich kann einfach nicht vergeben. Es ist mir unmöglich. Ich bringe es nicht dazu. Ich kann nicht glauben. Ich kann nichts mehr hoffen. Und dann sagt Petrus in 1. Petrus 1, liebt, weil ihr wiedergeboren seid. Es ist möglich. Wir haben neues Leben, wir haben den Heiligen Geist, Jesus wohnt in uns und es ist möglich zu lieben. Und dann dürfen wir uns die Kraft holen. Da brauche ich nicht zu sagen, ja, das ist Führung, dem einen so und dem anderen. Nee. Da ist jeder gleich. Jeder darf da sich den Sieg abholen. Aus der Schatzkammer Gottes. Aus dem allen zog mich der Herr heraus. Geistlich. Mein Glaube, meine Beziehung zu ihm wurde aufrechterhalten. Ich musste nicht am Herrn verzweifeln. Das ist herrlich. Es kann kommen, wie es mag. Aber dieser Faden muss nicht abreißen. Darum wollen wir festhalten. Aber auch alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ja, das ist eine schöne Verheißung, ja? Eine etwas dunkle Aussicht. Aber gerade deshalb brauchen wir Leitbilder. Und vielleicht will der Herr einen, und wir alle sollten in einem gewissen Sinne Leitbilder sein. Aber böse Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, wenn der Herr ihnen nicht Halt bietet. Sie werden verführen und sich verführen lassen. Verführung ist eine Angelegenheit von Führung. Menschen führen andere, aber führen sie irre. Und solche Menschen lassen sich irre führen oder verführen. Bleibe du aber in dem, das du lerntest. Lass mich dein Leitbild sein. und wovon du überzeugt wurdest, da du weißt, bei wem du lerntest. Nicht nur von Paulus, sondern schon vorher von seiner Mutter und von seiner Großmutter. Die waren für ihn Leitbilder gewesen. Jetzt zusammenfassend. Welche Leitbilder brauchen wir für unsere Zeit, wenn wir 10 und 14 zusammenfassen? Wir brauchen Väter wie Paulus. Wir brauchen jüngere Leitbilder wie Timotheus. Wir brauchen Eltern wie Lois und Eunike. Wir brauchen also Leitbilder in jeder Hinsicht. Jetzt die letzten Verse. Die beginnen eigentlich schon mit Vers 14, 14 bis 17. Unsere Zeit, die letzte Zeit ist, braucht Ausrichtung nach dem Wort Gottes. Ausrichtung nach dem Wort Gottes. Bleibe du aber in dem, das du lerntest und wovon du überzeugt wurdest, da du weißt, bei wem du lerntest und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Die heiligen Schriften können uns zum Heil hin weise machen. Ja, sind wir denn nicht im Heil? Sind wir nicht schon gerettet? Ja. Aber jetzt wieder in Telegrammstil. Unser Heil betrifft zwei von unserer Warte aus Zeiten. Ich als gegenwärtiger Christ kann heute sagen, ich bin gerettet worden von der Strafe der Sünde, von der Hölle, vom ewigen Gericht. Ich bin schon vorweg vom Zorn Gottes hervorgeholt worden. Ich werde gerettet. Kontinuierlich oder immer wieder darf das geschehen. Das ist der Prozess der Heiligung von der Kraft der Sünde. Ich werde gerettet von der Kraft der Sünde. Eines Tages werde ich gerettet werden. Wovon? Von der Gegenwart der Sünde. Von der Gegenwart der Sünde in mir und um mich her. Keine Versuchung mehr dann. Keine Sünde überhaupt. Wir sind gerettet worden, wir werden gerettet. Als Gerettete immer noch. Das heißt nicht, dass wir keine Heilsgewissheit haben müssen. Das ist etwas anderes. Von dem Zorn Gottes sind wir befreit worden. Das ist hinter uns. Wir werden jetzt nicht so gerettet, sondern wir werden gerettet von der Kraft der Versuchung der Sünde. Und wir werden einmal errettet werden von der Gegenwart der Sünde. Von der werden wir heute noch nicht gerettet. Also zu jenem Heil hin, dass wir dort ankommen, dass wir jetzt also in diesem Barkertal hindurchkommen, dürfen wir Gottes Bewahrung erleben. Aber durch das sich befassen mit der Heiligen Schrift. Ja. Die Heilige Schrift ist unser Leben. Der Mensch lebt wovon? Von jedem Wort, das durch den Mund Gottes kommt. Nicht von Brot allein. Das heißt, er ist nicht nur Körper. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Keine Reste da. Und jetzt kommt der sehr wichtige Vers, Vers 16, der zum Teil etwas umstritten gewesen ist. Ich versuche ihn etwas genauer zu wiedergeben. Alle Schrift, man kann auch sagen jede Schrift, aber in diesem Fall handelt es sich um eine Einheit, nicht um eine Vielzahl. Die Schrift ist eine Vielzahl, aber weil es nur ein Buch gibt, das so ist, würde es besser sein, hier alle zu übersetzen. Das heißt, die ganze Schrift kann man auch sagen. Alle Schrift oder die ganze Schrift ist leider, genügt das Wort inspiriert nicht. Inspiriert ist etwas anderes eigentlich. Die Schrift ist im genauen Sinne nicht, vielleicht Teile davon, inspiriert. Sie ist Gott gehaucht, wörtlich. Das heißt, sie ist früher oder später über die Stimmbänder Gottes gegangen. Reden ist Hauch über Stimmbänder. Die Schrift ist Gott gehaucht. Sie stammt von ihm. Ob nun ein Esra oder ein Samuel oder ein anderer, ein Mose, bereits vorliegendes Schrifttum sammelt und und redigiert bzw. übernimmt, dann war es bei dem ursprünglichen Schreiber schon etwas ihm von Gott Gegebenes in einem gewissen Sinne. Die Zusammenwirkung zwischen Gott und Mensch bleibt ein Geheimnis. So viel sollen wir wissen, dass die Schrift, das, was wir vorliegend haben, dass dieses von Gott stammt. Und deshalb Luther recht hat, wenn er sagt, was die Bibel sagt, das sagt Gott. Nun müssen wir aber die Bibel als Ganzes sehen. Die Bibel zitiert Falsches. Dass jemand etwas Verkehrtes gesagt hat, das ist richtig. Aber was er sagt, muss nicht nur notwendigerweise richtig sein. Weshalb ja Gott Satan rügen kann, sollte Gott gesagt haben, das steht in der Bibel, ja? Aber die Bibel sagt, Satan sagte das. Dass Satan das sagte, das ist Schriftwort. Jetzt zitiert sie das Reden eines anderen, das wohl im Rahmen der Schrift festgehalten worden ist. Aber das selbst kann nicht gleichzeitig auch so richtig sein wie das andere. Ja? Die Schrift denunziert das. Oder nehmen wir die Hiobsfreunde, die da tüchtig gerügt werden von Gott, nachdem sie da ein großes Drama aufgeführt hatten. Das wäre ein sehr schönes Stück für unsere Zeit, für ein Theaterstück, wenn man das mal ist ja ein Drama, das ganze Buch. Akteure, die auftreten, ein richtiges Kunststück da. Ein Erlebnis, aber immerhin in Dramaform geschrieben. Die Schrift hat recht, wenn sie sagt, dieser sagte das, Bildad oder ein anderer, die haben gesprochen, aber was sie dann sagten, muss nicht immer richtig sein. Und dazu gehört auch dieses Wort, Gott spricht ein und zwei oder dreimal. Ja? Passen wir auf, wie wir mit diesem Wort umgehen. Das ist nicht lauter Gottes Wort. Das steht in der Bibel, aber das ist Zitat eines Menschen, den Gott später rügte. Es ist schwer, mit diesem umzugehen. Jetzt müssen wir sortieren. Was hätten diese Leute noch an Gutem gesagt? Die haben ja nicht nur Böses gesagt, nur weil Gott sie rügt. Und da wird es schwer, da werden wir vergleichen müssen. Und dann gibt es Formulierungen, die kann man schon übernehmen. Ich habe mir einige Worte auswendig gelernt. Das sind herrliche Worte. Er unterweist den Unterdrückten in der Unterdrückung. Während die Unterdrückung da ist, bekommt man Unterweisung und Hilfe. Ja? Oder das, was auf deinem Tisch sitzt, liegt oder steht, das wird lauter Reiches sein. Schönes. Ja, das ist gut. Sowas kann man übernehmen. Oder wenn er sagt, in meinem Fall würde ich mich an Gott wenden, ist der Rat an Hiob. Ja, das ist ein guter Rat für jeden. Aber das hat natürlich Hiob schon getan. Ja? Alle Schrift ist Gott gehaucht. Nun, nun haben wir ein grammatisches Problem. Wenn Sie die frühere Luther-Übersetzung haben, glaube ich, heißt es, alle Schrift von Gott eingegeben, qualifizierter Satzteil, ist nützlich. Das ist verschoben worden. Das ist natürlich eine Einschränkung, das könnte eine Einschränkung sein, muss nicht, aber könnte als Einschränkung aufgefasst werden. Nun, ich bin nicht der glänzendste griechische Philologe. Aber ich habe mir sagen lassen von kompetenter Seite, dass eigentlich nach genauer grammatischer Form in diesem Fall, so wie der Satz da steht, und es gibt Vergleichsfälle, die habe ich jetzt nicht parat, müsste in diesem Fall das ist vorne dran stehen. Es könnte unter Umständen auch später stehen, aber in diesem Fall ist es doch grammatisch besser und richtiger, wenn es voransteht. Das ist eine Hilfe. Wenn das so ist, dann ist es eine deutliche Aussage. Dann heißt es so, alle Schrift ist Gott gehaucht. Nicht nur eine Auswahl der Schrift. Und ist nützlich. Weil sie Gott gehaucht ist, ist sie nützlich. Alles, was Gott sagt, ist von Nutzen. Ist nützlich wozu? Zum Lehren. Zum Lehren. zur Tätigkeit des Lehrens. Die Bibel lässt sich verwenden zur Belehrung, zum Lernen. Das ist erstens. Was wir brauchen, ist Information. Die Information der Schrift ist zuverlässige Information. Auf die Schrift können wir uns verlassen. Nun gibt es natürlich Probleme. Aber, wie jemand gesagt hat, wir können nicht immer mit dem Material, das uns zur Verfügung steht, kontrollieren, ob das, was in der Bibel steht, hier oder da, wirklich so ist. Ob es sich so ereignet hat oder ob es so ist, wissenschaftlich und so weiter, naturwissenschaftlich und so weiter. Aber, wo immer uns die Mittel in die Hand gegeben worden sind, um zu prüfen, da hat sich die Bibel als immer als wahrhaftig erwiesen. Da hat es die berühmten archäologischen Beispiele gegeben. Früher wusste man von keinem Darius in der Altertumsgeschichte oder von einem Pilatus. Und wenn diese auf einem Stein stehen, der mal ausgegraben wurde, dann, das ist Wahrheit, ja. Der Stein, der sagt die Wahrheit. Und dann muss man zugeben, ja, es muss wohl einen Darius gegeben haben. Vor einiger Zeit hat man einen Pilatusstein ausgegraben in Palästina. Also hat es doch wohl einen Pilatus gegeben, ja. Und so weiter. Einige begrüßen das, einige bedauern es, dass die Bibel nun doch recht hat. Wenn man von Anfang an etwas wissenschaftlicher vorgegangen wäre und sich etwas zurückgehalten hätte, denn zunächst einmal ist es üblich unter Menschen, auch in Russland, wo sehr viel gelogen wird, wenigstens sagen es Leute, ist es üblich, zunächst einmal einem Menschen zu glauben. Bis wir, so auch im Juristischen, bis, so wenigstens sollte es sein, ist nicht immer so, aber bis man eines anderen überführt worden ist, sollte man bereit sein, einem Schriftstück oder einer Aussage Glauben zu schenken. So sind wir gebastelt, so sind wir gemacht. Wir begegnen grundsätzlich als Menschen, ich weiß, es gibt das Fragezeichen, aber grundsätzlich begegnen wir doch einander mit einem gewissen Vertrauen. Wer gelernt hat zu zweifeln, wer verzogen worden ist anstatt erzogen, der hat natürlich dauernd Fragezeichen. Aber wer normal erzogen worden ist, der hat gelernt zu vertrauen. Natürlich, weil das Leben die Lüge birgt und in sich hat, immer wieder, müssen wir einen gewissen Abstand wahren. Aber dann lernen wir mehr Vertrauen, wo Vertrauenswürdiges da ist. Und so, wenn wir uns der Heiligen Schrift nähern, erweist sie sich immer mehr als glaubenswürdig. Und Sie können sich darauf verlassen. Darf ich Ihnen etwas mitteilen, ohne jetzt groß mich auszubreiten über die Zuverlässigkeit der Schrift? Solche, die sich wirklich mit diesen Dingen befasst haben, von fast jeder Seite sagen, einer, der sich ganz besonders mit solchen Problemen befasst hat, mit sogenannten Widersprüchen, sagt, er würde keinen Widerspruch finden, sie können, wären alle lösbar, außer an einer Stelle. Und da wäre es durchaus möglich, dass ein Abschreiber einen Fehler gemacht hätte, und das wäre irgendwo ein König oder Chroniker, glaube ich. Es gibt solche Stellen, wo vielleicht ein Abschreiber eine andere Zahl hingeschrieben hat, im Hebräischen ist das sehr schnell möglich, das wollen wir schon zugeben, aber bevor wir etwas beweisen können, sollten wir nicht sagen, es gibt Widersprüche. Und manche Widersprüche können ohne weiteres gelöst werden, wenn man sich einmal etwas Mühe gibt und der Sache nachgeht, ohne voreingenommen zu sein. Aber das ist wirklich das Problem. Der Mensch ist so eingestellt, dass je näher er zum Thema kommt, das irgendwie mit Gott zu tun hat, je voreingenommener er wird. Ja? Es ist einmal so in unserem Wesen. Er kann da nicht sachlich bleiben. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren. Zur Überführung. Jetzt geht's weiter. Nicht nur zum Lehren, sondern zum Überzeugtwerden davon. Und dann, wo wir falsch liegen, zur Zurechtweisung. Und dann, alles dient zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein umfassendes Wort. nicht nur das Halten des Gesetzes. Es gibt zwei Begriffe, Gerechtigkeit und Friede, die vom Hebräischen her sehr umfassende Ausdrücke sind, nicht so eng aufzufassen sind wie in unserem deutschen Begriff, wie in der deutschen Sprache. Gerechtigkeit und Friede sind Wörter, Begriffe, die Wohlergehen beinhalten. Das heißt, alles, was mit der Sache Gottes zu tun hat, mit dem Heil, das mit Gerechtigkeit zusammengefasst werden kann, in der Erziehung, im Heil, in der Sache Gottes, dazu dient das Wort Gottes. Wozu? Damit der Mensch Gottes gerüstet. Dieses Wort kommt aus der Chiropraktik. Zurechtrenken. Wir sind oft unfähig, etwas zu tun, weil die Knochen nicht stimmen bei den Gelenken. Und dann sind wir funktionsunfähig. Die Heilige Schrift kann uns zurechtrücken. Kann unsere Glieder wieder so zurechtrücken, dass sie funktionsfähig werden. Dieses Wort wird übernommen für rüsten. Wer gerüstet wird im biblischen Sinne, der wird zurechtgerückt unter anderem, sodass wir funktionsfähig werden. So habe ich übersetzt, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Die beste Bibelschule, die beste theologische Hochschule ist die Bibel selbst. Studieren Sie diese und Sie werden sehr, sehr weise werden. Viele meiner Predigten und ein großer Teil meiner Vorlesungen an der Feder entstammte ursprünglich aus Notizen von der stillen Zeit. Notieren Sie sich, was der Herr Ihnen schenkt. Vielleicht können Sie es mal gebrauchen. Wir wissen nie. Heben Sie das auf, wenn Sie es für wertvoll halten. Das vergisst man schnell. Ab und zu ist es nicht so viel wert. Ab und zu ist es sehr viel wert. Man gliedere es, grundsätzlich eine kleine Hilfe nach zwei Gesichtspunkten. Gedanken über die Heilige Schrift können entweder textfolglich geordnet werden, so wie die Gedanken in der Bibel vorkommen, textlich, was in Ruth einem wichtig wird, kommt natürlich erst dran, bevor etwas in Matthäus. Sie werden nicht etwas über jedes Kapitel haben, aber in dieser Reihenfolge kommt es dann rein in Ihrem Notizbuch oder in Ihren Mappen. Und der andere Gesichtspunkt ist der thematisch-alphabetische. Und da gibt es Unterteilungen, dann können Sie vielleicht eine dritte Form, eine systematische Form haben. Das ist eine Frage der Entwicklung. Wenn Sie studiert haben, haben Sie dieses wahrscheinlich schon gelernt, wie man das ordnet. Wir sollten studieren und lernen. Jetzt noch kurz zu den ersten vier Versen. Ich bezeuge also mit Ernst vor Gott und dem Herrn Jesus Christus. Unsere Zeit braucht rechte Verkündigung. Ich bezeuge vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Königreich. Doppelpunkt. Verkünde das Wort. Das ist der Auftrag. Da ist er zusammengefasst. Timotheus, ich bin bald weg. Tu dieses eine und dann hast du alles oder sehr vieles getan. Verkünde das Wort. Welch ein Wort? Das Wort, das Gott gesprochen hat, das über seine Stimmbänder gegangen ist. Sein Wort soll unser Wort sein. Jetzt kommt ein interessantes Wort. Sei immer bereit. Wozu? Nun, das ist vorausgesetzt zu dem, das Gott für mich hat. Aber immer tatbereit oder immer fluchtbereit. Das heißt, wachsam sein, die Augen dabei haben, nicht schlafend, sei immer bereit. Immer die Augen offen haben. So wie man unter Beschuss im Krieg sich bewegt. Helle Augen, hellhörig und so weiter. Immer bereit sein, entsprechend der Situation, so wie es jetzt richtig wäre, zu handeln. Ja? Sofort handelnsbereit. Sei immer bereit, Gedankenstrich, zu gelegener und ungelegener Zeit, ob es passt oder nicht. immer bereit für den Herrn da zu sein. Überführe, strafe, Punkt. Rufe auf mit aller Langmut und allem Lehren, denn, Begründung, es wird eine Zeit sein, früher oder später, da sie die gesunde Lehre, das ist herrlich, die biblische Lehre ist eine gesunde, die macht nicht krank. Die Lehre der Heiligen Schrift macht nicht krank, sie macht gesund. Rufe auf mit aller Langmut, allem Lehren, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Wünschen oder Lüsten sich selbst Lehrer anhäufen werden, wobei ihnen die Ohren jucken werden. Oh, das ist herrlich, ja. Das heißt also, die Ohren jucken nicht immer, wenn Gottes Wort gesagt wird, ja. Es kann auch mal unbequem sein. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit kehren, weil es nicht da angenehmer ist. Dort werden sie gekitzelt, hier nicht. Werden die Ohren von der Wahrheit kehren und zu den Fabeln hingewandt werden. Passiv. Ja, passiver Modus. Es gibt Leute, die lassen sich hinwenden. Wer sich passiv gibt, wer zu offen ist. Heute ist das Sprich, ja, ich bin offen dafür. Nicht ich, ich bin verschlossen. Wenn Sie offen sind für die Wahrheit und Sie haben dies erkannt, dann nicht offen sein. Sonst könnten Sie zu Fabeln hingeführt werden. An der Nase. Und Sie wissen es nicht einmal. Du aber sei nüchtern in allen Dingen und so weiter. Erleide das Schlechte. Jetzt kommen die Schlussworte. Einige Ermahnungen. Er braucht seinen Mantel, es wird kalt werden. Komme vor Winter, bitte, bringe den Mantel mit. Solche Dinge kommen da. Er spricht von seiner Verantwortung. Er weiß, dass er sterben wird. Jetzt kommt eine kleine Enthüllung. Die Entrückung ist für Paulus jetzt, in diesem Moment, nicht aktuell. Er weiß, der Herr Jesus wird nicht gleich kommen. Er weiß, er wird sterben, bevor Jesus kommt. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Wink. Auch nach der Heiligen Schrift war es nicht immer so, dass der Herr Jesus sofort kommen würde. Die sieht schon voraus, dass es einige Zeit dauern würde. Ja, ich bin Ihnen dankbar. Noch einmal, wollen wir noch einmal beten. O Herr, halte die Vögel des Bösen weg. Lass sie nicht aufsammeln, was jetzt ausgestreut wurde durch dich, durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, Herr, es zu bedenken und zu überlegen, wie Maria es tat. Bewahre du dein Wort in unseren Herzen. Lass es keimen, Frucht tragen, zum zeitlichen Wohl und zum ewigen Leben. Bewahre uns, Herr, auf jenen Tag. Lass uns nicht irgendwo unterwegs liegen bleiben. Herr, es wird ein herrlicher Tag sein. Hilf uns, Herr, auf diesen Tag Ausschau zu halten und unterwegs einander zu ermutigen. Amen.